Sehr geehrte Damen und Herren, als Generalsekretär von Justitia et Pax Österreich darf ich Sie gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der Sozialethik auf der Theologischen Fakultät ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass so viele zu diesem Podium gekommen sind. Ein herzliches Grüß Gott auch der Dekanin, Frau Müller. Und ich werde das Wort relativ rasch. Sagen Sie ein paar Worte, oder? Wenn dem nicht so ist, darf ich das Wort ganz schnell an den Herrn Chefredakteur Dr. Paul Wuthe übergeben von der Cutpress. Er wird heute dieses Podium moderieren und auch unsere Gäste vorstellen. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen und ein Danke für dieses Interesse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort für ein derartiges Gespräch wie den Hörsaal 47 auf der Katholisch-Theologischen Fakultät. Er ist brechend voll. Sind die Kollegen schon 20 Minuten vor der Vorlesung oder vor dieser Veranstaltung gewesen, was eher untypisch für Studenten ist, aber was für Sie spricht und für den Heiligen Vater und sein Dokument. Ich beginne gleich mit der Diskussion oder mit dem Podium, indem ich dem Herrn Minister das Wort erteile. Ich bitte einfach alle in einer ersten Runde einmal eine erste Einschätzung zu diesem doch für viele lang erwarteten und auch als Meilenstein bereits bezeichneten Dokument zu geben. Herr Minister, Sie sind nicht nur ein Experte in ökologischen Fragen, in Fragen der Landwirtschaft. Über viele Jahre hinweg waren Sie nicht nur in der österreichischen Politik, sondern vor allem auch auf europäischer Ebene tätig. Auf das werde ich dann im Rahmen der Diskussion vielleicht auch noch etwas näher eingehen können. Denn wir wissen, dass diese Fragen, wo alles mit allem zusammenhängt, aber auch immer wieder die richtige Ebene finden müssen. Ich bitte Sie um ein erstes Statement.
Ich versuche, die Stimme ein bisschen zu erheben. Schönen guten Abend, grüß Gott, Exzellenz Bischof Alois, sehr geehrte Frau Klubobmann, geschätzte Teilnehmer hier am Podium. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, heute hier bei dieser Podiumsdiskussion, die wir eingeschoben haben, nachdem relativ kurzfristig bekannt wurde, wann die Enzyklika Laudato Si erscheinen wird, dass wir möglichst zeitnah eine Gelegenheit haben, sozusagen auch Stellung zu nehmen dazu. Ich freue mich, dass ich heute diese Möglichkeit habe, weil ich den Eindruck habe und meine Einschätzung ist, dass diese päpstliche Enzyklika, die Umwelt- oder Nachhaltigkeitsenzyklika, sicherlich vom Stellenwert, aber das ist mit der Kirche besser, das einzuordnen, aber aus meiner Sicht sicher anknüpft bei Rerum Novarum, der Sozialenzyklika von Papst Leo XIII. Von der Rangigkeit her und genau zum richtigen Zeitpunkt auch jetzt gekommen ist, einen sehr starken Rückhalt für die Bestrebungen im Bereich des Umweltschutzes uns gibt, in vielen Fragen Einschätzungen auch wiedergibt, die voll und ganz in der österreichischen Politik, in der europäischen Politik auch mitgetragen werden. Ich hatte das Glück, letzte Woche krank zu sein am Donnerstag und deswegen habe ich den Tag damit verbracht, um Donnerstag wirklich auch die Enzyklika zu lesen. Die liest sich ja auch sehr gut. Ich kann das also wirklich auch nur sehr jedem anempfehlen. Eine sehr lebensnahe Sprache, in der sie geschrieben ist, in der Urfassung, glaube ich, in argentinischem Spanisch geschrieben, wurde mir mitgeteilt. Also, und wenn man es liest, merkt man schon auch, dass da jemand Autor ist dieses Werkes, der mitten im Leben steht. Es wird jetzt sicherlich nicht der Heilige Vater persönlich alleine geschrieben, aber dennoch, es wird ja eine Sprache verwendet, die auch zum Ausdruck bringt, da ist jemand, der wirklich auch weiß, wie das Leben ist, wo die Themen sind, wo die Probleme liegen und wie man Antworten darauf findet. Und ich muss sagen, mich Mich hat es wirklich sehr bestärkt, auch in dieser ersten Lektüre. Ganz besonders am Anfang auch diese sehr, aus meiner Sicht, wissenschaftsbasierte Analyse, wo liegen eigentlich die Umweltthemen, die relevanten Themen heute, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Diese wissenschaftsbasierte Analyse geht ja auch darauf zurück, dass etwa das die Universität für Potsdam hier, gerade was die Umweltthemen anbelangt, hier auch Mitautor war. Und wenn es um Fragen geht, etwa, und es wird wirklich nichts ausgelassen, die Knappheit des Wassers als das gut schlechthin, gerade auch in Richtung Ernährungssicherheit, alle Fragen der Artenvielfalt, der Biodiversität, ganz klar angesprochen Themen der vielfältigen Arten der Verschmutzung unserer Ressourcen, unserer natürlichen Ressourcen, die Kritik der Wegwerfkultur als eines der Hauptübel, die wir feststellen müssen, bis hin, und das glaube ich ist sehr relevant, dass immer auch der soziale Konnex hergestellt wird. Ich glaube, dem Heiligen Vater ein ganz zentrales Anliegen, gerade auch von seiner Herkunft aus, dass gerade auch Umweltverschmutzung und Umweltbelastung auch eine soziale Dimension hat, dass die Ärmsten am meisten davon betroffen sind. Die Frage angesprochen ganz konkret des Klimawandels, der nicht negiert wird, sondern hat ihm ja auch schon viel Kritik eingetragen von amerikanischen Konservativen, Katholiken auch, das schon im Vorfeld übrigens, ja, das war ganz bemerkenswert, ganz klar angesprochen, es gibt den Klimawandel, er findet statt und wir müssen, wir haben die Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Was uns natürlich sehr bestärkt ist, dass gerade eine sehr kritische Beurteilung des Einsatzes von Nuklearenergie als Energiequelle, als nicht nachhaltige Energiequelle angesprochen wird. Das ist natürlich eine Bestärkung für uns. Auch etwa Fragen der Gentechnologie, die sehr kritisch beurteilt werden, gerade der Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen bei Sorten und dieser Connex, dass das für eine bäuerliche Landwirtschaft, die übrigens als Idealbild gezeichnet wird hier für die Weltversorgung und dass das gerade der Einsatz von gentechnisch veränderten Sorten, die eine Abhängigkeit für eine bäuerliche Landwirtschaft mit sich bringt, die man eben kritisch beurteilen muss. Und alle diese Fragen in der kritischen Analyse, zunächst ist quasi ein sehr umfassendes Einleitungskapitel, es sind alle Fragen angesprochen, die relevant haben in der Umweltdiskussion, und allein das schon ist sehr viel wert. Was mich natürlich auch als Christ stark angesprochen hat, ist dann in dem Kapitel Schöpfung und Evangelium der Schöpfung die klare Aussage, dass das in der Genesis, der in der Genesis begründete Auftrag, macht euch die Erde untertan, nicht heißt, dass wir die Geschöpfe, die Erde, die Schöpfung beherrschen dürfen, sondern im Gegenteil, die klare Aussage, es geht um das Behüten, das Bewahren, schon das Bewirtschaften, das Bebauen des Ackers, aber in einer Form, dass man die Ressourcen, die uns die Schöpfung gibt, nützen darf, nützen muss, sonst könnten wir nicht überleben, aber wir den Auftrag haben, eben aus der Schöpfungsverantwortung heraus, als würdevolles Geschöpf, dass wir die Ressourcen so nützen müssen, dass sie nachhaltig bewirtschaftet werden, dass sie auch den nächsten Generationen zur Verfügung stehen. Gerade dieses Bild des Bewirtschaftens, des Behütens und nicht des Beherrschens, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aussage. Die Schöpfungsverantwortung als solchen begründet aus der Würde des Menschen und dann anknüpfend sehr wohl an der Sozialenzyklika die Auseinandersetzung zwischen Vorrang des Gemeinwohls vor dem Gemeingut, das war ja eines der Hauptaussagen der Sozialenzyklika aus meiner Sicht, dass das Gemeinwohl aus der Eigenverantwortung des Einzelnen heraus entsteht, dass sehr wohl das Eigentum auch bestätigt wird, aber es seine Begrenzung hat. Es ist Eigentum, wird auch hier in der Enzyklika bestätigt, dass es das gibt aus dem Prinzip der Personalität heraus, aber dass sehr wohl das Eigentum auch Grenzen, nämlich die soziale Verantwortung des Eigentums hier klar definiert wird. sehr stark finde ich das Kapitel, wo das Hauptübel eigentlich beschrieben wird, nämlich ein sehr starker technokratisch basierter, er nennt es, oder die Enzyklika nennt es, einen pragmatischen, einen technokratischen Pragmatismus, nämlich dass alles, was machbar ist, auch gemacht werden darf und soll und muss. Und hier die klare Kritik, dass das eben nicht der Weg sein kann, dass auch nicht ein reiner egoistischer Anthropozentrismus der Weg sein kann, auch eine klare Ablehnung eines reinen Biozentrismus, sondern die klare Definition, wo es hingehen muss und am Ende sozusagen das letzte Kapitel mit der klaren Aussage ganzheitliche Ökologie und klare Leitlinien definiert, auch für diese ganzheitliche Ökologie. Und ich muss sagen, ich habe mich schon sehr stark bestärkt gefühlt in diesem Kapitel, dass das, was wir die ökosoziale Marktwirtschaft nennen, sehr stark hier sozusagen theologisch, pastoral auch fundiert ist und sozusagen den geistigen Überbau für diese ökosoziale Politik abgibt. So gesehen ist für mich auch als Politiker diese Enzyklika eine sehr starke Orientierung, sehr starker Rückhalt auch, Quelle für viele Fragen, wie wir Dinge, Entwicklungen, kritische Entwicklungen einschätzen müssen und auch Handlungsanleitungen in vielen Bereichen. Ich glaube, damit belasse ich es einmal in der ersten Aussage.
Also wer die Enzyklika noch nicht gelesen hat, das Statement ist, nutze das gesamte Dokument. Danke, Herr Minister. Herr Bischof, ich erteile das Wort an Sie. Sie sind ja nicht nur Diözesanbischof von Kärnten, sind dort auch in einer großen land- und forstwirtschaftlichen Verantwortung, sondern Sie sind in der Bischofskonferenz sowohl für das Thema Schöpfungsverantwortung wie auch für Wirtschaft verantwortlich, zuständig. Diese Enzyklika ist ja ein großes Plädoyer, die Ökonomie und die Ökologie zusammenzudenken, zusammenzuhalten. Ich bitte um Ihr Statement.
Ich grüße Sie zu diesem Abend und freue mich, dass wir heute über eine Enzyklika reden, die an uns Bischöfe nicht als Lehrschreiben geschickt wurde, ich sage das hier in einem Hörsaal, ja, sondern vor der Veröffentlichung der Enzyklika kam ein Brief, eine kleine Karte, handgeschrieben vom Papst an uns Bischöfe, wo er sagt, ich sende Ihnen den Brief Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus, verbunden mit meinem Segen, vereint im Herrn und bitte vergessen Sie nicht, für mich zu beten, Franziskus. Das hat jeder Bischof erhalten, per E-Mail ist das uns zugestellt worden, er versteht also dieses Schreiben als einen Brief. Und was für mich wieder ganz typisch ist, für die neue Art, wie Papst Franziskus schreibt, dass er in der Ich-Form schreibt. Also diejenigen, die frühere Lehrschreiben studieren, wissen, da ist immer von wir die Rede. Wir sind der Meinung, wir haben überlegt und so. Der Papst hat auch in der Wir-Form überlegt, aber er schreibt in der Ich-Form. Ja? Er geht davon aus, dass die Menschheit, sagt er noch, die Kraft hat, die Fähigkeit hat, zusammenzuarbeiten. Und dann sagt er gleich am Anfang, ich möchte allen, die in den verschiedensten Bereichen menschlichen Handelns daran arbeiten, den Schutz des Hauses, das wir miteinander teilen, zu gewährleisten, meine Anerkennung, meine Ermutigung und meinen Dank aussprechen. Besonderen Dank verdienen die, welche mit Nachdruck darum ringen, die dramatischen Folgen der Umweltzerstörung im Leben der Ärmsten der Welt zu lösen. Also er beginnt mit einem Dank. Mit einem Dank an diejenigen, die sich einsetzen. Und in diesem Saal sind viele, die sich einsetzen für dieses Thema Schöpfung. Und dann sagt er, ich lade dringlich zu einem neuen Dialog. Also ich lade dringlich ein, ich danke, ich hoffe, schreibt er dann weiter, dass diese Enzyklika, die sich an der Soziallehre der Kirche anschließt, uns hilft, die Größe, die Dringlichkeit und die Schönheit der Herausforderung zu erkennen. Ich danke, ich hoffe und dann, ich möchte, schreibt er, ich möchte den Christen einige Leitlinien ökologischer Spiritualität vorschlagen. Und daran merkt man seinen Stil, wie er das Thema, das ihm ein Herzensanliegen ist, der Menschheit nahebringen möchte. Ich möchte den Christen Leitlinien ökologischer Spiritualität vorschlagen. Er sei hier nicht vorschreiben, sondern ich möchte sie vorschlagen, und zwar Leitlinien, die aus den Überzeugungen unseres Glaubens entspringen, denn was das Evangelium uns lehrt, hat Konsequenzen für unsere Art zu denken, zu empfinden und zu leben. Was das Evangelium lehrt, hat Konsequenzen für das Denken, Empfinden und Leben. Und damit führt uns der Papst wieder hinein, man muss das auch erleben, man muss das Empfinden zulassen, man muss das spüren, was in dieser Welt sich zuträgt, wie man mit dieser Welt, unserer Schöpfung und der Natur umgehen, sagt er. Also da geht es um mehr als bloß um eine Lehre. Deshalb schreibt er dann weiter, denn es wird nicht möglich sein, sich für große Dinge zu engagieren, allein mit Lehren, ohne eine Mystik, die uns beseelt, ohne innere Beweggründe, die das persönliche und gemeinschaftliche Handeln anspornen, motivieren, ermutigen und ihm Sinn verleihen. Wir müssen zugeben, dass wir Christen den Reichtum, den Gott der Kirche geschenkt hat, nicht immer aufgenommen und weiterentwickelt haben. Also er schreibt eigentlich ganz persönlich als sein Herzensanliegen, dass wir uns bewegen lassen, uns motivieren lassen, ja, zu einer neuen ökologischen Umkehr, wie er einmal schreibt, zu einem neuen ökologischen Empfinden und zu einer großzügigen Gesinnung, sagt er, für die gerade Jugendliche heute oft in bewundernswerter Weise für den Umweltschutz kämpfen. Er träumt davon, dass es so etwas gibt wie ein ökologisches Bürgertum, und er bittet darum, dass wir eine neue ökologische Ethik entwerfen, dass wir den Sprung in Richtung auf das Mysterium vollziehen. Also er geht an das Thema heran als einen inneren Prozess, der aus der Spiritualität, aus der Mystik heraus Motivation erhält, das umzusetzen, wozu es schon viele wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse gibt. Und er formuliert, dass Umweltschutz gleichsam zur Herzmitte der christlichen Sendung gehört. Die Berufung, Schützer des Werkes Gottes zu sein, wörtlich der Papst, praktisch umzusetzen, ist nicht etwas Fakultatives, noch ein sekundärer Aspekt der christlichen Erfahrung. Die Verantwortung für die Mitgeschöpfe und das gemeinsame Haus der Schöpfung gehört zum Kern der christlichen Sendung. Ich sage das hier in einem Saal, wo Theologinnen und Theologen ausgebildet werden. Zur christlichen Sendung, zur Herzmitte der christlichen Sendung gehört der Umweltschutz. Im Eingestehen, dass es Irrungen der Kirche in Vergangenheit und Gegenwart gegeben hat, auch in der Interpretation, wie der Herr Minister das schon angesprochen hat, von Genesis, mit dem die Erde beherrschen. Bei seiner ersten Predigt hat er schon davon gesprochen, es geht darum, dass wir uns kümmern sollen um diese Erde. Beherrschen heißt ja nicht drauftreten, sondern heißt ja alle mit allen Kräften und Fantasie, wie etwa ein Musiker, der Klavier spielt. Wenn man sagt, er beherrscht das Klavierspielen, dann beherrscht er nicht das Klavier im Sinne, dass es zusammenschlägt, sondern er holt aus den Tönen heraus, was ihm so noch an Melodien überkommt. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, dass wir die Erde beherrschen in dem Sinn, dass wir die Kunst, ja, die Schöpfung richtig zu lesen und zu interpretieren, lernen. Und dazu hilft uns diese Enzyklika, wobei er eine andere Wahrnehmung der Natur als Schöpfung uns nahelegt. Dass wir, die Natur wird gewöhnlich, schreibt er, als ein System verstanden, das man analysiert, versteht und handhabt. Doch die Schöpfung kann nur als ein Geschenk begriffen werden, das aus der offenen Hand des Vaters aller Dinge hervorgeht. Und dann bringt er natürlich sehr klar Dinge, die ihm zu Herzen gehen, die er ändern möchte, wo er uns einlädt, ihm da mitzugehen. Er träumt, und deshalb macht er den Vorschlag, von einem neuen Lebensstil. Bei uns hier, auf unserem Kontinent, aber auch in den anderen Kontinenten. Wenn die Menschen selbstbezogen werden, schreibt er in Nummer 201, wenn die Menschen selbstbezogen werden und sich in ihrem eigenen Gewissen isolieren, werden sie immer unersättlicher. Während das Herz des Menschen immer leerer wird, braucht er immer nötiger Dinge, die er kaufen, besitzen und konsumieren kann. In diesem Kontext scheint es unmöglich, dass irgendjemand akzeptiert, das die Wirklichkeit in Grenzen setzt. In der Moderne gab es eine große anthropozentrische Maßlosigkeit. Da spricht er an, das gilt es, dass wir uns gefallen lassen und neue Wege gehen. Umkehr heißt in der Kirche nicht zurückkehren dorthin, wo man hergekommen ist, sondern im Blick auf Zukunft andere Wege gehen. Ja? Dass wir also Umkehr verstehen, wir müssen mit Blick auf die Zukunft Neues wagen, uns entschleunigen, wie er auch sagt, den Druck herausnehmen. Ja? Wachstum geschieht eigentlich in der Natur lautlos, unauffällig, konsequent, ja? Im Stillen. Dass wir wahrnehmen, in der lauten Welt, in der wir leben, Wachstum geschieht nur von innen heraus. Und für diesen inneren Prozess motiviert uns ja, das Schreiben, der Brief oder wie immer Sie das nennen, lesen Sie es als Einladung, dann kommen Sie leichter voran und ärgern sich nicht, wenn manches etwas schärfer formuliert wird. Es ist ein Brief an uns. Danke.
Ja, danke für diese auch sehr geistliche Tiefensicht des Dokuments und Einordnung. Frau Dr. Klawischnik, herzlich willkommen auf der Theologie. Man könnte jetzt frech sagen, spätestens mit dieser Enzyklika ist die ökologische Bewegung und mit ihr natürlich auch die Grünen in der Mitte der Kirche angekommen. Es ist ein alter katholischer Trick, alles zu taufen und zu umarmen. Aber das ist ja nicht nur seit Papst Franziskus, auch Papst Benedikt hat eigentlich schon bei der Rede im Bundestag in Deutschland ganz maßgeblich den Blick auf ökologische Fragen hingelegt. Sie sitzen hier natürlich für eine politische Partei, aber ich sehe Sie auch wirklich als personifizierte Vertreterin der ganz vielen hier im Raum vor uns und weltweit, die sich für die Umwelt, für die Schöpfung einsetzen. Und wenn das vorher vielleicht etwas zu flapsig war, es war ernst gemeint, ich denke, der Papst hat mit dieser Enzyklika wirklich gezeigt, wie groß das Haus ist, geistig, und wie sehr wir zusammengehören und auch miteinander in einer Verantwortung stehen. Aber bevor ich jetzt fromm werde, bitte ich um Ihr Statement.
Ja, einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, auch heute hier mitdiskutieren zu dürfen. Also im Grunde richtet sich ja diese Enzyklika nicht nur an die Kirche, sondern sie richtet sich an jeden Menschen, der auf diesem Planeten wohnt. Und in dem Sinn, glaube ich, darf ich auch hier auf der katholischen Fakultät mitdiskutieren, auch als evangelische Christin. Was mich besonders beschäftigt hat, ist ein Satz, der jetzt schon in beiden Statements vorher auch schon angeklungen ist. Das, was hier vibriert, ist wahrscheinlich meine Schwiegermutter, weil die immer nur anruft, wenn irgendwas mit den Kindern ist, aber das ist jetzt in Ordnung, sind in guten Händen. Das hat mich sehr beschäftigt, also diese Frage des Beherrschens. Auch weil es ein Kern unseres Parteiprogramms, was auch unserer Identität ist, also der Kern, das Ende des Beherrschens, natürlich sehr stark im Zusammenhang mit den ökologischen Ressourcen, also mit allem, was auf diesem Planeten schützenswert ist, aber auch vor allem im Sozialen, im Kollektiven und auch im Individuellen, das Ende des Beherrschens. Und er hat das sehr fast augenzwinkernd auch ein bisschen, glaube ich, dargestellt. Also dass diesen Bibelsatz, macht euch die Erde untertan, dass das vielleicht ein Missverständnis war. Also so lese ich es zumindest. Also er verweist auf Franz von Assisi, der von der Schwester spricht, und das gefällt mir persönlich schon einmal sehr, sehr gut. Also vom gemeinsamen Haus wie eine Schwester. Und dieser Grundgedanke, ich würde das gar nicht reduziert wissen wollen, jetzt rein auf die Ökologie und die Nachhaltigkeit, weil er in diesen Texten extrem radikal wird. Also er kritisiert sehr scharf und man kann es, glaube ich, nicht reduzieren ausschließlich auf die Frage der Umweltpolitik oder der Klimaschutzpolitik, sondern er geht das sehr fundamental an, nämlich die multiplen Krisen, denen wir jetzt gegenüberstehen. Die Finanzmarktkrise, ob das die Ernährungssicherheit ist, ob das Klimaschutz ist, aber vor allem auch die sozialen Krisen, dass das alles nur gemeinsam gedacht werden kann. Und würde man den Ansatz vertreten, das bestärkt jetzt ohnehin politische Programme, die schon vorhanden sind, glaube ich, würde man zu kurz greifen. Weil dann hätte er nämlich das nicht vertreten, diese Radikalität. Also er schreibt teilweise Sätze wie die Unterwerfung der Politik unter die Technologie und das Finanzwesen. Also das sind schon sehr, sehr scharfe Formulierungen, die uns wirklich auch politisch zu einer sehr viel tiefergehenden Analyse eigentlich anregen sollten, als zu sagen, wir fühlen uns bestärkt in dem, was wir immer schon getan und gesagt haben. Sondern ich glaube, da ist jetzt auch wirklich ein ermutigender Anstoß auch für die nächsten Monate auch da. Er wird das ja mit Sicherheit auch politisch vertreten vor den Vereinten Nationen oder auch vor dem amerikanischen Kongress, also mit aller Vehemenz. Und wenn ich mich zurückerinnere, was das ausgelöst hat, dass Papst Franziskus in Lampedusa die Frage gestellt hat, wer ist für den Tod meiner Brüder und Schwestern verantwortlich? Was das ausgelöst hat, auch in der politischen Diskussion, kann ich nur hoffen, dass es auch im Hinblick auf eine ökologische und soziale Nachhaltigkeit, im Hinblick auf die Umwelt- und Sozialbewegungen in Lateinamerika, in Asien, in Afrika, auch wirklich eine Bewegung wird, die aus dem einen politischen Impuls ziehen kann, der auch tatsächlich zu Veränderungen führt. Wir haben so viele relevante Entscheidungen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu treffen auf politischer Ebene. Es wird jetzt im Juli noch sozusagen der Gipfel der Entwicklungszusammenarbeit beginnen mit den Fragen der Finanzierung. Eine extrem relevante Frage, wenn es darum geht, welche Fluchtgründe haben Menschen? Was gibt ihnen überhaupt eine wirtschaftliche und soziale Stabilität, um Perspektiven für sich und ihre Familien aufzubauen? Das beginnt jetzt alles im Sommer. Bis hin dann natürlich auch zur Klimakonferenz im Dezember, wo auch jetzt eigentlich dieses Window of Opportunity, wenn es wir jetzt nicht hinkriegen, ist es over. Dann schaffen wir dieses große Ziel, 2 Grad Erderwärmung nicht mehr in den Griff zu kriegen. In dem Sinne ist es, glaube ich, es hätte keinen besseren Zeitpunkt gegeben, als das jetzt zu machen. Und ich glaube, es hätte auch kaum einen anderen Stil gegeben, als das so radikal auch anzulegen. Er lässt nichts aus. Er kritisiert die Bankenrettung um jeden Preis. Gut, er ist auch schon früher auch kritisiert worden. Ich weiß nicht, man hat ihn das Hütchen Marxist und so weiter aufgesetzt. Ich finde, das sind Abwertungen, die eigentlich dem nicht gerecht werden, was hier für eine fundamentale Systemkritik herausgesprochen wird. Und in dem Sinn möchte ich es auch gerne aufgreifen. Von den Themen her, wie gesagt, er lässt keines aus. Vielleicht noch 2 Sätze zur Klimaschutzpolitik. Er ist ja extrem präzise. Das sind ja sehr, sehr strittige und lang diskutierte Fragen. Wer trägt tatsächlich die Verantwortung? Ein übliches politisches Spiel, die Schwellenländer, Indien, China, stoßen jetzt schon viel mehr auf. Da macht eine ganz klare Festlegung und die Festlegung ist richtig, progressiv richtig, nämlich die Hauptschuld haben die Industrieländer zu schultern und deswegen haben sie auch eine besondere Verantwortung. Auch was Klimafinanzierung betrifft, altes Ping-Pong-Spiel. Es sollen einmal die Industrieländer was vorlegen, dann sagen die Schwellenländer, wir haben aber Chance und sozusagen wir brauchen die Möglichkeit zur Entwicklung, dann sagen die Industrieländer, okay, dann gibt es jetzt einmal nicht die vorgesehenen Mittel. In diesem Spiel stellt er sich auch ganz klar progressiv auf die richtige Seite. Ist auch ein österreichisches Thema im Übrigen, die Umweltfinanzierung, die Klimafinanzierung ist aus österreichischer Sicht nicht gesichert. Im Übrigen auch unsere Zusammenarbeit, was Entwicklungszusammenarbeit, die Mittel betrifft. Also das sind ganz konkrete politische Felder, wo ich denke, dass sich mit dieser Schrift Papst Franziskus progressiv auf die richtige Seite gestellt hat. Und in dem Sinn würde ich es auch gern politisch auch aufgreifen und auch den Diskurs auch weitertragen und danke auch, dass ich da heute mit dabei sein darf und kann. Ich möchte nur einen letzten Satz noch sagen. Also die Ansprache, dass wir alle gemeint sind, also dass hier niemand nicht gemeint ist, ist für mich in dem Sinn auch etwas extrem Ermutigendes, weil es hier nicht um hermetische Glaubensdebatten oder sowas geht, sondern es geht um ganz zentrale Fragen der Menschheit. Es geht um die soziale Krise, die Umweltkrise, von der wir alle ganz massiv betroffen sind. Also er stellt die großen Fragen jetzt in den Mittelpunkt, nicht nur der Diskussion in der katholischen Kirche, sondern mitten in die Gesellschaft und die Politik. Und das finde ich ist eine Leistung. Und ich anerkenne das und ich würde auch gerne meinen Beitrag dazu leisten, an der Verbreitung und an der Impulsgeberschaft dieser Schrift auch mitzuwirken.
Vielen Dank für das schon sehr präzise Statement. Ihr Hinweis zeigt natürlich, dass Ökologie und Ökonomie und vor allem auch die Ökumene zusammenhängen. Danke. Frau Professor, Sie sind Lehrstuhlinhaberin für christliche Gesellschaftslehre und Sozialethik seit 1997. Ich frage gleich ganz direkt, ist der Papst, vor allem wenn man auch den Ausführungen der Frau Kluppermann zuhört, ist der Papst zu politisch geworden? Ist das eine Grenzüberschreitung gewesen im Vergleich mit anderen Sozialdokumenten? Ich spiele auf die Ihnen bekannte Diskussion, die vor allem in US-amerikanischen Kreisen ja schon heftig läuft. Wir folgen dem Papst in Fragen des Glaubens, aber nur mehr bedingt in Fragen der Moral und schon gar nicht in den Fragen der Politik. Vielleicht können Sie uns ein bisschen aufklären und auch versuchen, dieses Dokument also in den großen Duktus der katholischen Soziallehre einzuordnen. Bitte.
Ja, zuerst möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen, auch im Namen des Instituts. Es freut mich, dass so viel Interesse an sozialen Themen gerade auch im katholischen Bereich jetzt aufbricht, und man spürt das in den verschiedensten Dokumenten. Und jetzt gleich zu deiner Frage. Ich glaube, dass alle Sozialdokumente in eine Situation hineingesprochen haben und vielleicht radikaler waren, als das dann sozusagen im Rückblick erscheint. Wenn Papst Leo 1891 von den sklavenähnlichen Verhältnissen, in denen ein Großteil der Bevölkerung lebt, spricht und damit die Arbeiterfrage meint, dann sind das starke Äußerungen, die ganz am Anfang schon stehen, die vielleicht dann im Nachhinein etwas eingeebnet erscheinen. Oder wenn Quadragesimo Anno von einem Wettbewerb, der eigentlich immer die Brutaleren bevorzugt, spricht, hat man eigentlich auch heute den Eindruck, dass das wesentliche Aussagen sind. Also derartige Dokumente stehen in einem bestimmten Kontext. Und ich habe mich auch sehr gefreut, wie ich die Enzyklika gelesen habe, weil sie also einfach erstens gut geschrieben ist, das hat schon der Herr Minister gesagt und daher auch wirklich empfohlen werden kann zum Lesen, und zweitens man die Themen in einer vernetzten Art angesprochen sind, wie man das sonst wenig sieht. Ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist auch der neue Stil des Papstes, was überhaupt die Sozialverkündigung angeht. Der Herr Bischof hat das schon angesprochen in Bezug auf die Bischöfe und die Bischofskonferenzen. Man sieht das also in den verschiedensten Bereichen. Das Wort Dialog kommt, hat ein Kollege aus München herausgefunden, 23 Mal in der Enzyklika vor. Es ist also ja schon fast ein bisschen als ein noch Schimpfwort ist zu viel gesagt, aber als ein Wort gesehen worden, das also nicht so ganz koscher ist, wenn man das so sagen kann. Aber hier wird dieses Wort des Dialogs, das aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil kommt, noch einmal konkretisiert in die verschiedensten Ebenen hinein. Sie können sich auf YouTube auch die Präsentation der Enzyklika mit Kardinal Turkson, Metropolit Zizulas von der orthodoxen Kirche, Delegat des ökumenischen Patriarchen, dem Wissenschaftler des Potsdamer Klimainstituts Wolfgang Schellhuber, der ein hervorragendes Referat gegeben hat, und einer gewissen Kathleen Wu, die Dekanin ist an der Notre Dame University für Business. Und da zeigt sich auch, wie man versucht, im Dialog verschiedenste Gruppen ins Boot zu holen. Das ist auch in der ganzen Enzyklika präsent. Man versucht wirklich hier einen Dialog auch mit Gegnern, mit Gegenstimmen in diesen Dialog einzusteigen. Und diese Gegenstimmen, die schon erwähnt worden ist, sind ja nicht wenige. Ich bin auch in Österreich eigentlich bei einigen Interviews jetzt ganz erstaunt gewesen, dass es gar nicht so wenige Leute gibt, die meinen, der Klimawandel, naja, das ist doch noch eine vielleicht etwas interessengeleitete Sache, die halt einige vertreten. Also wir sind, zwar ist das in den USA stärker, aber wir sind über diese Phase noch nicht hinaus. Es hat auch, und das ist noch einmal diese Ebene des Dialogs, fast unbemerkt große Treffen gegeben mit dem UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, Religionsvertretern, Nobelpreisträgern Ende April im Vatikan, um diese Enzyklika auch vorzubereiten und eben möglichst viele Leute ins Boot zu holen. Und das durchzieht die gesamte Enzyklika, gerade auch von den Religionen her. Ein wesentlicher wesentlicher Punkt, der noch weniger zur Sprache gekommen ist, ist die enge Verbindung von Ökologie und Armut. Ich zitiere hier: Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde. Vielfach war die Umweltdiskussion in einer Weise präsent, dass man gesagt hat, wir müssen schauen, dass die zukünftigen Generationen nicht schlechtere Lebensbedingungen vorfinden als gegenwärtige Situationen. Und das ist noch immer ein ganz wesentliches Motiv, diese Zukunftsorientierung. Zugleich zeigt sich heute aber, gerade durch den Klimawandel, dass sich ein doppeltes Gerechtigkeitsdilemma ergibt, nämlich dass jene, und Shane Huber hat das in seiner Präsentation, die Sie abrufen können über das Internet, hervorragend gezeigt noch einmal, dass jene, die wenig konsumiert haben, praktisch gar nichts konsumiert haben, also die Armutsgebiete der Erde, am meisten von den Klimaänderungen betroffen sind und damit sozusagen doppelte Ungerechtigkeit geschieht. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Bischof aus den Philippinen, einen sehr sympathischen, bescheidenen Mann getroffen, und wir haben über den Taifun gesprochen, und ich sage, also die Hilfsleistungen sind aber sehr gut angelaufen, was wirklich auch damals auch der Fall war. Das ist schon eine positive Seite der Weltgemeinschaft gegenwärtig, aber er hat gesagt, die Probleme gehen von innen aus. Und das muss uns sehr zu denken geben. Und der Papst, der aus einem Entwicklungsland kommt, hat hier noch ein besonderes Auge dafür. Dass das alles auch Flüchtlingsströme hervorruft, konfliktfördernd ist und so weiter, das ist sind die negativen Auswirkungen. In der Ethik der internationalen Beziehungen, und das möchte ich auch noch in die Diskussion werfen, heißt es, dass es eine ökologische Schuld der Industrieländer gibt. Und wie verhält sich diese ökologische Schuld der Industrieländer zur finanziellen Schuld der Entwicklungsländer? Das ist ein, wenn auch sehr kühner Versuch, die Interessenlinien zu thematisieren, die auch auf der Weltklimakonferenz im Dezember auftreten werden, und sich die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich in einer vernetzten Betrachtungsweise damit umgehen. Ein zweiter Punkt ist diese starke Thematisierung der Interdependenz alles Lebendigen. Das hat eine stark spirituelle Dimension, aber es hat sicherlich auch ganz praktische Konsequenzen, nämlich zum Beispiel die Frage nach den Gemeingütern. Wir haben ganz stark auf Individualisierung und Privatisierung von Gütern gesetzt, bis in den Wasserbereich hinein. Und hier wird diese Frage, was sind eigentlich allgemeine Güter, noch einmal stark in den Vordergrund gerückt. Einfach weil die Umwelt, von der wir alle abhängen, zuerst einmal ein Kollektivgut ist. Ein dritter Punkt noch, den ich ansprechen möchte, ist eine Ethik der Technik, findet sich zum ersten Mal in diesem Dokument, und damit auch eine ganz fundamentale Rückfrage nach dem Technik, nach dem Fortschritts- und Wirtschaftsverständnis. Es gibt den bekannten Spruch von Waldinger, den ich nicht umhin kann zu zitieren: Ich weiß zwar nicht, wohin ich fahre, aber dafür bin ich schneller dort. In gewisser Weise ist unser Fortschrittsverständnis wirklich etwas ziellos geworden, und wir müssen uns gerade auch in dieser Entschleunigung, die der Papst immer wieder anspricht, die Frage stellen, wohin wollen wir eigentlich auch als Weltgemeinschaft? Wie kann die Technologie und die Wirtschaft in den Dienst des Menschen gestellt werden? Und das ist keine einfache Frage. Thea de Chardin formuliert einmal: Fortschritt heißt, menschlicher zu werden, oder er heißt nichts. Und was heißt das für die gegenwärtige Situation? Und das andere, was mich noch, letzter Punkt an der Enzyklika fasziniert: Es werden keine künstlichen Gegensätze aufgebaut, es wird auch keine Katastrophenstimmung erzeugt, sondern es gibt immer wieder Signale der Hoffnung, und man appelliert einerseits an Graswurzelbewegungen, die ja auch die Kirche hat, aber andererseits auch an die internationale und nationale Politik, hier Auswege auf den verschiedensten Ebenen zu finden.
Vielen Dank, selten so eine lebendige Vorlesung gehört.
Was ist
von allen gemeinsam. Ich mache eine zweite Runde, die wird etwas kürzer von den Statements sein. Man hat natürlich den Eindruck, wenn ein Dokument auf so viel Gegenliebe stößt, wenn es so umarmt wird, dann läuft es immer Gefahr, auch tot geküsst zu werden. Was nehmen vor allem die beiden hier politisch Verantwortlichen am Podium ganz konkret mit? Was ist zu tun, Herr Minister, vor allem mit Blick auf unsere Verantwortung hier in Österreich, auf europäischer Ebene und mit Blick auf den Klimagipfel in Paris? Die grünen Klimafonds sind schon genannt worden. Die Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit, vor allem in der bilateralen, wo ja, glaube ich, auch der kirchliche Bereich nicht der schlechteste ist, ist auch kein gutes Vorzeichen für das, was ansteht.
Ja, vielen Dank. Also ich bin überzeugt davon, dass wir sehr viele Handlungsanleitungen und Orientierungen aus dieser Enzyklika für unser konkretes politisches Tun ableiten können. Stichwort Klimawandel, selbstverständlich ist es ein Auftrag, dass wir ein universal gültiges Klimaabkommen in Paris im Dezember dieses Jahres zu Wege bekommen. Und ich glaube, die Voraussetzungen sind auch tatsächlich gut dafür. Wir müssen dieses Momentum, das es derzeit gibt, und hier ist auch die Enzyklika von Papst Franziskus ein starker Beitrag dafür, diese globale Diskussion voranzubringen. Ich denke schon, dass allen Entscheidungsträgern die Notwendigkeit eines universalen Abkommens vor Augen steht, und ich glaube, die Europäische Union ist hier Vorreiter, und denke, da werden wir Ende des Jahres ein sehr gutes Stück weiter sein. Die klare Handlungsanleitung, und ich gebe da Frau Klubobmann sicher recht darin, dass es zu einfach wäre, diese Enzyklika nur sozusagen als Umweltenzyklika zu sehen, sondern ich würde sogar sagen, es ist der Begriff der Nachhaltigkeit sehr viel besser geeignet, denn diese Verknüpfung zwischen so Nachhaltigkeit hat im Wesentlichen drei Komponenten oder Säulen, die ökologische, die ökonomische und die soziale. Und die soziale wird hier sehr deutlich und sehr klar hervorgestrichen, dass eben, wie schon vorhin gesagt, klar gesagt wird, die Ärmsten sind am stärksten betroffen von Umweltverschmutzung, von Umweltbelastungen. Die können sich auch am wenigsten dagegen wehren. So gesehen schon ein klarer, auch sozialer Auftrag aus der Enzyklika heraus. Und gerade die Frage der Hungerbekämpfung. Wir waren vor zwei Wochen bei der FAO-Konferenz, die genau in Rom, die genau vor diesem Hintergrund gestanden ist. Wir haben zwar einige Fortschritte zu verzeichnen weltweit, die Zahl der Hungernden ist zurückgegangen, aber dennoch sind 800 Millionen Menschen weltweit, die sich nicht satt essen können jeden Tag, immer noch zu viel, das ist keine Frage. Es ist natürlich gerade für Europa ein Auftrag, vor allem für Afrika als Region, aber auch für die anderen Weltregionen, die Hunger leiden, einen Beitrag zu leisten, der über die reine Entwicklungshilfeprojekte hinausgehend sein muss. Wir haben uns erst vor kurzem bei den Landwirtschaftsministern in Brüssel darauf verständigt, dass wir gerade in der Kooperation mit der Afrikanischen Union einen Schwerpunkt setzen wollen in den nächsten Jahren, der dahin geht, dass man diesen Kontinent in die Lage versetzt, dass er sich selbst versorgen kann. Von den Ressourcen her wäre das jedenfalls, wie es ist bis jetzt nicht gelungen, eine bäuerliche Landwirtschaft in dieser Region zu etablieren, die in der Lage ist, diesen Kontinent selbst zu versorgen. Hier müssen wir, hier können wir unser Know-how in Europa, wir haben in den letzten 60 Jahren erfolgreich die Ernährungssicherheit, das war nicht so sicher vor 60 Jahren, als die Europäische Gemeinschaft gegründet wurde, heute sind wir selbstversorgend in vielen Bereichen, und wir können dieses Know-how exportieren, und wir müssen sicherstellen, dass gerade Afrika als Region, als globale Region, eine Wohlstandsentwicklung hat, die eben auch dann dazu beiträgt, dass wir hoffentlich bis 2050 in dieser Lage sind, dass dieser Kontinent in der Lage ist, sich selbst zu versorgen und damit auch eine Wohlstandsentwicklung hat, damit es eben nicht diese globalen Flüchtlingsströme und eine Art neuer Völkerwanderung gibt. Wir müssen schauen, dass die Menschen dort, wo sie leben, die Möglichkeit haben, Perspektiven zu haben für ein wirtschaftliches Auskommen, dass sie eben dort auch, wo sie geboren sind, auch bleiben können, wenn sie das wollen. Und ich denke schon, gerade für diesen Auftrag, für die Frage der Hungerbekämpfung weltweit, ist auch diese Enzyklika ein wichtiger Grundstein, der uns voranbringt. Wir waren ja auch bei der FAO-Konferenz, die Heads of Delegation waren bei Papst Franziskus, er hat gerade sozusagen eine Woche vor der Enzyklika den Ministern, vor allem Landwirtschaftsministern, hier auch berichtet und über seine Bestrebungen und seine Bemühungen ins Gewissen geredet und gerade das Thema Welthungerbekämpfung hervorgestrichen und vor allem die Rolle der bäuerlichen Landwirtschaft als Idealmodell besonders hervorgestrichen. Und ich glaube, da haben wir von Österreich aus in Europa ein gutes Modell entwickelt, das wir auch weltweit etablieren können.
Darf ich? Ich frage ganz konkret nach, weil Paris auf uns zukommt. Viele fordern oder erwarten sich von Österreich hier einen fairen und auch großzügigen Beitrag bei den grünen Klimafonds. Wir kennen die Spardebatten in unserem Land. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wir haben, es geht da um die Frage der, zunächst einmal um die Frage der Erstkapitalisierung des Green Climate Fund. Hier haben wir uns im letzten Jahr vor Lima dazu verpflichtet, einen Beitrag für die nächsten 4 Jahre im Ausmaß von 20 Millionen zu leisten. Da kann man nicht sagen, das ist zu wenig. Wir haben kein Geld zu verschenken, das ist auch klar, bei den knappen Budgetmitteln, die wir haben. Wir sind mit diesen 20 Millionen mit dabei, auch bei den Entscheidungen über Projekte. Und ich habe auch schon die Länder eingeladen, hier sich mitzubeteiligen. Und wir hatten vor kurzem eine Diskussion bei den Landesumweltreferenten, die dem Thema sehr positiv gegenübergestanden sind und auch Bereitschaft signalisiert haben, dass sie uns hier unterstützen. Also es ist mit diesen 20 Millionen eine Erstfinanzierung sichergestellt. Wir sind da auch bei den Entscheidungsträgern mit dabei. Und im internationalen Vergleich sind wir da nicht so schlecht aufgestellt.
Frau Klubbartmann, Sie haben schon einige ganz konkrete Punkte angesprochen. Was meinen Sie, was sind die 3 wichtigsten Punkte, die man politisch in Österreich und auch auf europäischer Ebene umsetzen sollte?
Ich würde zuerst bei einem Thema beginnen wollen, das ökologische und sozialen Fragen miteinander verbindet, nämlich die Frage der sogenannten Klimaflüchtlinge. Also die Enzyklika ist in dem Sinn aus meiner Sicht sehr eindeutig zu lesen. Tragisch ist die Zunahme der Migranten, die vor dem Elend flüchten, das durch die Umweltzerstörung immer schlimmer wird und die in den internationalen Abkommen nicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Sie tragen die Last ihres Lebens in Verlassenheit und ohne jeden gesetzlichen Schutz. Ich finde, das ist ein sehr klares Statement, dass Klimaflüchtlinge auch als Flüchtlinge anerkennend zu sind. Das ist sehr klar aus meiner Sicht. Und relativiert auch eine Diskussion, die wir auch in Österreich immer wieder in einer Schärfe haben. Was ist jetzt ein Wirtschaftsflüchtling? Wer ist verfolgt? Ich meine, auf dem Weg von der Subsahara durch Libyen und dann übers Mittelmeer relativiert sich das ziemlich. Du bist vielleicht irgendwann einmal ein Fischer, eine Fischerin gewesen, die aufgrund von unfairen Handelsbeziehungen der Europäischen Union keine Lizenz mehr zum Fischen bekommen hat und bist deswegen auf Wanderschaft gegangen. Bist dann in Libyen vielleicht irgendwo gelandet, bist verfolgt worden, bist vergewaltigt worden, was auch immer, ja. Was ist so ein Mensch? Ja? Und diese Einordnung mit dieser sozusagen auch sehr deutlichen Aussprache, ich glaube, das sollten wir uns auch zu Herz nehmen, auch dass Österreich diese Position auch einnimmt. Es geht bei Klimaschutz auch um die Frage, wer aus diesen Veränderungen, aufgrund von klimatischen Veränderungen, die gerade im afrikanischen Kontinent extrem sein können, auch Lebensgrundlage und damit auch alles verliert. Also das wäre schon ein Punkt, der für mich diskussionswürdig ist. Das Konkrete, also wenn man jetzt den Finanzrahmen hernimmt, dann könnten wir jetzt, ich und der Bundesminister, in trefflicher Manier zu streiten beginnen, nämlich was hat wirklich Priorität, wenn man jetzt sagt, die Innenministerin möchte ein Sicherheitspaket haben und gepanzerte Helikopter kaufen, kriegt sie 17 Millionen Offensivmaßnahmen. Aber für die Klimafinanzierung und für die EZA und für die humanitäre Hilfe im Ausland haben wir das nicht. Aber ich möchte diesen Streit nicht heute so beginnen, sage ich auch. Ja. Ich würde es gern konstruktiver machen. Ja. Ich denke, es geht in diesen Fragen auch um eine Prioritätensetzung, auch wie wir solche Themen auch diskutieren. Und wenn man sich vor Augen führt, dass Deutschland 4 Milliarden Euro jetzt für diese Klimafinanzierung, für diesen Green Climate Fund in Aussicht stellt, ja, glaube ich, es sind überall knappe Kassen in ganz Europa. Aber ich genau, das ist ja die Botschaft der Enzyklika. Wir müssen uns einfach radikal hinterfragen, was unsere Prioritäten sind. Und dass es diese Verantwortung gibt, dem kann man mit dem Argument der knappen Kassen, glaube ich, nicht entkommen. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die sich auch jeder und jede stellen muss, wenn er dann abstimmt, wenn er dann auch Vorschläge ablehnt, die auch immer wieder von den NGOs kommen. Also wir haben jetzt ganz viele, viele Gespräche gehabt mit den Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, also die gerade jetzt in diesem Jahr auch mit den Klima-NGOs ganz dringend eingefordert haben, bitte lenkt eure Aufmerksamkeit auf diese zentralen Fragen der Menschheit. Und ich glaube, bei dem belassen wir es, bevor wir jetzt über die 20 Millionen noch weiter streiten.
Vielen Dank. Das Auditorium ist so hochkarätig, dass ich Sie jetzt einladen möchte, Fragen zu stellen. Der Herr Diakon wird den Dienst des Mikrofon-Herumtragens übernehmen. Und wir sammeln gleich ein paar Fragen, ja?
Matthias Beck, Mediziner, Theologe. Ich habe eher eine Frage an die Politikerin aus dem Gott sei Dank evangelischen Bereich. Stört Sie das oder Ihre Mitstreiter, dass das vom Papst kommt? Oder sagen Sie, wenn da was Gescheites kommt, dann übernehmen wir das gerne? Diese Enzyklika ist ja, wie Sie richtig sagen, an alle Menschen gerichtet. Nicht nur an die Katholiken und nicht nur wie die letzten an die Menschen guten Willens, sondern auch an die Menschen vielleicht bösen Willens. Also an alle. Nehmen Sie das hin oder tiefer gefragt, Ban Ki-moon kann sprechen für die UNO, würden Sie sagen, das Papstamt in einer richtig verstandenen Weise wäre so eine ökumenische und religionsübergreifende Institution, die wirklich für alle Menschen hier neue Grundlagen schaffen kann.
Michael Kuhn.
Er hätte eine grundsätzliche Frage in der Enzyklika-Einsatz, der mich wirklich ans Denken gesetzt hat, ist der folgende, dass der Papst sagt, auf der einen Seite wissen wir, dass wir eine Erde haben mit begrenzten Vorräten und Möglichkeiten und auf der anderen Seite reden wir pausenlos vom Wachstum, vom notwendigen Wachstum, auch in der Europäischen Union. Das Ziel dieser Kommission ist das Wachstum. Wie stellt sich die Politik vor, dass wir diese beiden Dinge zueinander bringen können?
Bischof Heitz, eine Frage an das gesamte Podium, an die Theologen wie auch an die Politiker. Die Frage der Wirtschaftsordnung der Tora, spielt die in gewisser Weise theologisch eine Rolle in dieser Enzyklika? Ich habe sie noch nicht gelesen. Und die Frage der angepassten Technologien für die eine Welt, also Afrika, dass wir nicht Bulldozer hinüberschicken, sondern angepasste Technologien, die ihnen helfen. Diese beiden Fragen wären vielleicht auch für die Diskussion nicht unwichtig. Und das Schuldenerlass ja in der Tora.
Ja, viele Programme dieser Welt leiden darunter, dass sie nicht einmal den Weg über die Brücke zur Realisierung überleben. Das, was heute vom Podium von sich gegeben wurde, ist eine kleine Hoffnung, dass diese Enzyklika eine Triebfeder ist, die so manches in Bewegung bringen könnte. Und mein Gedanke dreht sich jetzt um die Frage, wir leben in einer globalisierten Welt. Und da frage ich mich, welche Werkzeugkiste ist auf der internationalen Ebene, auf der globalisierten Ebene notwendig? Und ich meine, dass da ein großer Nachholbedarf ist. Und ich sage es bewusst heraus, am Beispiel der Europäischen Union, wir brauchen nicht weniger, sondern mehr qualitative Europäische Union, damit die Werkzeugkiste international und auf der globalisierten Ebene eingesetzt werden kann. Ich sage aber auch dazu, dass wir in Europa Bewegungen haben, die solchen Gedanken entgegenstehen, weil alle Nationalismen sind nicht geeignet, ein großes Ziel oder die großen Ziele in der Enzyklika tatkräftig zu pushen. Danke.
Danke. Jetzt liegt genug am Tisch. Vielleicht direkt angesprochen, Frau Klawischnik, die Rolle des Papstes, die Frage nach dem Wachstumsparadigma würde ich gerne allen stellen, weil ich denke, das ist wirklich eine Kernfrage. Die Frage vom Bischof Heitz möchte ich der Frau Professor anvertrauen mit dem biblischen Wirtschaftsmodell und natürlich die Frage, ob wir mehr Europa brauchen, dass zumindest der Herr Minister auch darauf eingeht. Bitte.
Also ich glaube, ich kann jetzt nicht für die evangelischen Kirchen sprechen, in dem Sinn, dass ich jetzt das Papstamt in irgendeiner anderen Weise für uns verbindlich erkläre. Ich kann nur eines sagen, also es ist für mich ermutigend, erfreulich, inspirierend und schön, dass es diese Enzyklika in dieser Dramatik, auch wie sie formuliert ist, auch gibt. Ja. Und meine Zusammenarbeit mit allen Religionsgemeinschaften war in vielen Fragen immer höchst positiv und auch vor allem was politische Kernauseinandersetzungen, ich erinnere an das Gentechnik-Volksbegehren, wo es einen sehr, sehr engen Zusammenschluss auch gerade mit der AG Schöpfungsverantwortung und so weiter gegeben hat. Ja. Nein, im Gegenteil, das ist ermutigend und bestärkend. Ich glaube, dass es auch eine Hilfe sein kann, auch bei der Frage von internationalen Wirtschaftsbeziehungen, weil wenn ich dort, also wir diskutieren jetzt gerade TTIP, TISA, die ganze Frage von Dienstleistungsliberalisierung. Also da muss diese Enzyklika auch eine Auswirkung haben, weil da kann man, finde ich, auch nicht so zur Tagesordnung übergehen und dieses alte Modell einfach weiterverfolgen. Das ist sicher auch eine Bestärkung. Ja. Aber insgesamt, also wenn in diese Richtung immer vor solchen Weichenstellungen, wie vor jetzt der Klimakonferenz in Paris, solche Signale setzen, würde ich mir das mit meiner Konfession vielleicht nochmal überlegen. Kann ich jetzt natürlich Nein, zur zweiten Frage, was Afrika betrifft, angepassten Technologien. Ich glaube, man sollte sich schon eines sehr bewusst sein, Afrika ist ein unglaublich reicher Kontinent, nicht nur was Ressourcen, sondern auch was Innovationskraft, was in dem Sinn auch Selbstentwicklungsfähigkeit betrifft. Und wir sollten eher darüber nachdenken, wie wir sie nicht stören bei ihrer positiven Entwicklung, nämlich durch Landgrabbing, durch unfaire Handelsbeziehungen. Auch die Europäische Union schließt immer wieder Handelsverträge ab, wo immer denke, ich meine, das produziert regelrecht Fluchtgründe, gerade mit politisch stabilen Ländern wie Senegal und so weiter. Also wenn wir auf der Europäischen Unionsebene einen Check einführen würden, faire Handelsbeziehungen bei jedem Vertragsabschluss, würden wir uns manche Fragen auch einfach ersparen, weil die Kraft dieses Kontinents und der Menschen dort eine ist, die man wirklich auch hochschätzen und wertschätzen muss, was da auch alles möglich sein wird und möglich ist. Ja. Und die letzte Frage vielleicht auch noch zur europäischen Vergemeinschaftung. Also mir wird es wirklich gruselig im Moment, also Ungarn, ja, ein Land wie Ungarn, das zuerst eingesperrt war hinter Zäunen und Mauern, ja, und jetzt Mauern und Zäune wieder errichtet. Ja, ich denke, da haben wir aus der Geschichte sehr wenig gelernt, dass das überhaupt geht in der Europäischen Union. Ja. Also in vielen Fragen brauchen wir eine Vergemeinschaftung der Sichtweisen, der Probleme und der Lösungen vor allem. Und das geht mit 28, ich sage es jetzt bösartig, Hausmeister nicht, ja. Sondern gerade diese großen relevanten Fragen gehen nur noch mit einer deutlichen Vergemeinschaftung von großen politischen Entscheidungen. Also anders werden wir diese Krise nicht lösen und wir sind jetzt deswegen in einer Krise und Krise im doppelten Sinn des Wortes, nämlich Gefahr und Chance. Das Neue ist noch nicht geboren. Wohin geht es jetzt? Ja? Und da ist die Europäische Union mit Sicherheit ein Schlüsselfaktor global und weltweit. Ja. Aber da ist jetzt noch eine sehr intensive Auseinandersetzung zu führen mit Nationalismen, mit Rechtspopulismus, aber ich sehe jedenfalls die Chance, dass wir das schaffen können. Ja.
Ein Wort zur Technik. Es gibt eine Nicht-Neutralität der Technik, schreibt der Papst. Man muss anerkennen, dass die von der Technik erzeugten Produkte nicht neutral sind, denn sie schaffen ein Netz, das schließlich die Lebensstile konditioniert und lenken die sozialen Möglichkeiten in die Richtung der Interessen bestimmter Machtgruppen. Also Technik ist immer auch in Gefahr von Machtgruppen ausgenutzt zu werden. Und so. Also zur Technik kommt einiges, er spricht auch von der Schönheit der Technik, er spricht auch vom Fortschritt der Technik, der zu schätzen ist, aber er setzt auch klar die Grenzen, was die technischen Möglichkeiten betrifft, nachzulesen in der Nummer 107.
Zur Frage der Wirtschaft, das ist natürlich eine Zwölferfrage. Wie finden wir ein angemessenes Wirtschaftsmodell, das nicht nach dem Radfahrprinzip funktioniert? Wenn man nicht mehr weiterfährt, fällt man um. Also das ist nämlich die gegenwärtige Situation und die existiert weltweit. Wir haben gegenwärtig ca. 3 Milliarden Menschen, die in die Mittelklasse aufsteigen. Und sich eben auch, der Papst spricht von der Klimaanlage, aber es geht auch um Mopeds, es geht um Kühlschränke und so weiter. Und all das natürlich auch haben wollen. Und wer sind wir, ihnen das zu verbieten? Das ist für mich eine der ganz großen und zentralen Fragen, auf die wir eigentlich keine Antwort haben. Wo aber durchaus eine Verantwortung der Industrieländer da ist, denn unser Lebensstil wird globalisiert und dieser Lebensstil ist nicht nachhaltig. Es gibt in einem Buch, das wir herausgegeben haben letztes Jahr, Gerechtigkeit in einer endlichen Welt, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben, einen schönen Artikel von einem Herrn Rammler, der versucht hat, eine Welt 2050 zu entwerfen, in der wir noch immer ganz gut leben könnten, mit 90% weniger Energieverbrauch. Das ist natürlich eine totale Utopie, aber das ist das, was notwendig wäre. Also diese Frage nach der Angemessenheit, nach dem Maß, auch nach dem Verzicht, ist sicherlich eine ganz zentrale Frage. Man kann sie auch mit dem biblischen Modell verbinden. Diese Frage der Schuld und des Schuldenerlasses wird nicht direkt angesprochen, Herr Bischof, aber sie kommt vor, wie lässt sich ökologische Schuld und finanzielle Schuld aufrechnen. Aber die ganz große Frage ist die, was der Papst eine kulturelle Revolution des Lebensstils nennt. Und hier spricht er auch ganz mutig diese Frage der individuellen Verantwortlichkeit an. Es gibt so eine Tendenz, die Probleme entweder auf bessere Technologieentwicklungen oder auf die rechts- und politische Ebene zu schieben. Die rechts- und die politische Ebene sind ganz wichtig, aber wenn die individuelle Motivation nicht für eine Änderung da ist, eine ökologische Umkehr, wie er das nennt, dann reichen diese Methoden nicht aus, denn sie führen eigentlich immer wieder nur zu dem, was man als Rebound-Effekt bezeichnet. Das heißt, es wird halt dann, man spart Energie, aber man konsumiert auch wieder mehr. Das soweit zu dieser Frage der Ökologie und Wirtschaft, aber das ist ein langfristiger Prozess und es ist ganz spannend für mich, dass der Papst immer wieder darauf hinweist, dass es gilt, langfristige Prozesse mit Kreativität anzustoßen. Und das gilt gerade auch für den Bereich der Ökologie.
Ja, vielen Dank. Es ist einiges noch übrig geblieben. In aller Kürze versuche ich auf das einzugehen. Frau Klubobmann, das Thema Klimaflüchtlinge ist ganz klar auf der Tagesordnung. Das ist im Rahmen auch des Klimavertrages, der jetzt im Entwurf vorliegt, selbstverständlich ein Thema. Genauso wie die Frage der Klimafinanzierung ein Thema ist, und da geht es jetzt nicht nur um den Green Climate Fund, sondern selbstverständlich werden von den Schwellenländern und vor allem von den Entwicklungsländern und vor allem von der großen Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder ganz klar das Thema der Finanzierung auch zu behandeln sein, und wir werden das selbstverständlich auch in diesem Klimavertrag auszuverhandeln haben. Nur jetzt in dem Stadium, ein halbes Jahr vor Abschluss des Vertrages, will keiner sozusagen jetzt schon seine endgültige Verhandlungsposition preisgeben. Das ist auch ein klares Verhandlungsgeschehen. Die Europäische Union, und das ist das Besondere an diesen Klimavertragsverhandlungen, stimmen Sie sicher mit mir überein, ist erstmals in der Situation, dass wir geschlossen als Vorreiter in diese Verhandlungen hineingegangen sind und wirklich auch etwas vorangebracht haben und vorangetrieben haben. Das war bei früheren Klimaverhandlungen nicht der Fall. Da war die Europäische Union in sich gespalten, hat es auch kommuniziert. da gibt es schon eine neue Qualität und das bringt auch das Ganze insgesamt voran. Aber Themen wie Anpassung, Finanzierung, eben auch das, was Sie angesprochen haben, was geschieht mit zum Beispiel Inseln, die tatsächlich dann verschwinden, weil sie vom Meer überflutet werden. Es gibt solche Inseln und es gibt Vertreter bei diesen Verhandlungen, die es klar auf das Tapet bringen und dieses Thema ist selbstverständlich auf der Tagesordnung. Die Frage nach dem Wachstum, ich würde sagen, Wachstum wird es auch in Zukunft geben müssen. Es kommt, glaube ich, auf die Qualität des Wachstums drauf an. Wir haben derzeit in Österreich Stagnation, Wirtschaftsstagnation. Es gibt Sektoren, die tatsächlich sehr stark wachsen, wo auch Jobs geschaffen werden. Und Wachstum ist halt schon sehr oft auch mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in Verbindung. Wir haben die positive Situation, dass wir im Bereich der grünen Ökologie, der Umwelt, des Umweltsektors insgesamt noch Wachstum haben, und zwar zweistellige Zuwachsraten. Durchaus positiv aus meiner Sicht, weil es eben auch Arbeitsplätze schafft. Und Arbeitsplätze bedeutet eben auch, dass Menschen Einkommen haben und auch Steuern zahlen können. Ich meine, das muss man schon auch sagen. Ja. Ich meine, das System, das wir haben, muss ja auch irgendwoher finanziert werden. Dass die Frage, die gestellt wurde, insgesamt nach den angepassten Technologien, es gibt in dieser Enzyklika schon eine ganz klare Aussage des Papstes letztlich, wir wollen nicht zurück auf die Bäume, das sagt er so explizit, ja, das steht da drinnen. Wir wollen nur ein Umdenken erreichen, dass wir, und es ist keine technologiefeindliche Enzyklika, im Gegenteil, es werden einige sehr positive Elemente und Entwicklungen auch dargestellt. Nur gibt es auch eine sehr klare kritische Debatte von problematischen Technologien, die sehr stark von diesem Beherrschen geprägt sind, von diesem pragmatischen, pragmatische Technokratie, glaube ich, ist der Ansatz. Gentechnik ist ein gutes Beispiel dafür, wo auch Abhängigkeiten geschaffen werden. Nuklearenergie ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, die wir nicht wirklich beherrschen auch, ja, das muss man auch so sehen, ja. Gerade Fukushima, Tschernobyl haben uns das vor Augen geführt, ist eine Hochrisikotechnologie und kein nachhaltiges Energiesystem. Und da zum Thema angepasste Technologien wird gerade auch in dieser Enzyklika das Thema erneuerbare Energieträger als zukünftige, zukunftsweisende, Low Carbon, also klimaverträgliche Energiequelle klar der Vorzug gegeben und das bestärkt uns selbstverständlich in unserem Ansatz. Und gerade das Thema mehr Vergemeinschaftung, Europäische Union und die Tools, die der Ingenieur Ruhr angesprochen hat, denke schon, das wird auch klar angesprochen, dass nationale Egoismen nicht dazu geeignet sind, diesen internationalen Dialog, den wir dringend brauchen, der in den Orientierungen hinten auch angeführt wird, dass nationale Egoismen uns nicht weiterbringen. Da stimme ich auch darin überein, auch mit der Einschätzung von der Eva Glawischnik, dass wir mehr Vergemeinschaftung in der Europäischen Union brauchen. Ich bin ein überzeugter Europäer, was das anbelangt. Ich glaube schon, dass uns mehr Gemeinschaft, also das mit den Hausmeistern haben Sie gesagt, ja, das müssen Sie sich nicht schreiben. Ich glaube, Sie haben den Europäischen Rat angesprochen. Ich kann es nur so interpretieren, weil dort, wo Gemeinschaftspolitik gemacht wird, eben bei den Gesetzgebern Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, denke ich schon, dass dieser Gemeinschaftsansatz sehr stark ist, der uns auch voranbringt. Und gerade das Thema Entwicklungszusammenarbeit ist eines, glaube ich, wo es mehr Gemeinschaft auch braucht. Immerhin, und das muss ich schon auch sagen, auch zur Verteidigung der Europäischen Union, wir sind der größte Zahler von Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube aber, dass es in der Schwerpunktsetzung von Entwicklungszusammenarbeit in der Europäischen Union eine Neuausrichtung notwendig macht. Wir haben viel zu stark auf industrielle Entwicklung gesetzt, mit starkem Eigeninteresse. Ich glaube, wir sollten sehr viel stärker in Richtung ländliche Entwicklung gehen. Stärkung des ländlichen Raums auch in den Entwicklungsländern, um eben dort in den ländlichen Regionen eine Grundlage zu schaffen, dass es dort ein wirtschaftliches Auskommen gibt, dass es dort Perspektiven gibt und eben nicht die Menschen gezwungen sind, in die Städte zu ziehen und dann noch in unwürdigeren Vororten, Ballungszentren rund um die großen Städte wie wir das gerade in Lateinamerika und in einigen Regionen Asiens heute haben, eben nicht sozusagen diesen Wohlstand finden, wenn sie das Land verlassen. Ich glaube, gerade ländliche Entwicklung sollte ein Ansatz sein. Wir versuchen uns auch hier stark einzubringen, gerade jetzt auch vor der Konferenz in Addis Abeba, dass man viel einen stärkeren Fokus auf die ländlichen Gebiete und damit auch auf die Ernährungssicherheit in diesen Ländern, in diesen Regionen der Welt, vor allem natürlich Afrika, macht. Und also eins muss ich schon sagen, gerade die AKB, das AKB-Abkommen ist schon ein vorbildliches Abkommen, wird auch von den afrikanischen Staaten so gesehen. Also da muss ich jetzt schon auch ein bisschen die internationale Zusammenarbeit der Europäischen Union verteidigen. Und Landgrabbing wird nicht von den Europäern begangen derzeit, sondern vorrangig von China, das große, große Ländereien, Landstriche in Afrika aufkauft mit den staatlichen Fonds, die zur Verfügung stehen. Und hier muss man gegenlenken. Da bin ich schon der Meinung, das ist ein Thema, das man international aufs Tapet bringen muss, dass man hier den Riegel vorschiebt. Und das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, der wichtig ist, vor allem auch gemeinschaftlich getragen werden soll. Es gibt eine Reihe von Themen wie Vorrang von Gemeingut und Gemeinwohl, aber ich will jetzt die Diskussion, glaube ich, sollten wir zu Ende führen. Auch.
Danke. Ja, wir sind schon in der Zielgeraden. Das Podium ist zeitlich limitiert. Ich möchte zum Abschluss einfach drei ganz kurze Fragen und drei ganz kurze Antworten. Das kann wirklich ein Word-Rap sein, in umgekehrter Reihenfolge zum Beginn. Also die Frau Professor beginnt. Meine Frage lautet, was glauben Sie, was ist aus dem Ganzen, was hier am Tisch liegt, jetzt in der Enzyklika, das Dringlichste, das Wichtigste und was nehmen Sie sich vor, das in Ihrem Bereich in einem Jahr gelungen ist? Kurz bitte.
Das ist eine lange Frage, aber die man auch nicht kurz so kurz beantworten kann. Ich meine, das Dringlichste ist schon, dass diese Dynamik, die jetzt durch die Enzyklika entsteht, weitergetragen wird. Ich habe erst diesen interessanten Ansatz des Papstes genannt, wie schaffe ich wirklich ein umfassenderes Bewusstsein in einem Bereich, und da ist ein Universitätsinstitut eine ganz kleine Einheit, aber ich glaube, es gibt viele andere, die das auch tun können. Und das Zweite ist diese enge Verbindung, die sich auch in der Post-2015-Agenda zwischen Umwelt und Armut findet. Ich glaube, das ist das, was uns zentral bewegen muss.
Na, ich habe zwei Sachen. Also das eine ist einfach, dass wir bei der EZA die rote Laterne abgeben. Das ist ganz konkret, das geht mit dem Budget im Herbst. Können wir probieren. Und das zweite ist, also die Gefahr, dass das jetzt politisch zu Tode gelobt wird und auch mit dieser harten Kritik an Politik- und Wirtschaftseliten, also auch dafür zu sorgen, dass das nicht passiert und auch immer wieder dann auf die Differenzen von Tun und Handeln und den Bekenntnissen, gerade vielleicht, wenn es Menschen sind, die auch der Kirche angehören, dann kann man hier vielleicht ein bisschen mehr die Schrauben ansetzen. Ja, in diesem Sinne. Danke sehr.
Vielleicht der Herr Bischof gleich.
Ich glaube, wir müssen mit einem großen Tempo jetzt die Ergebnisse des Zukunftsforums der Katholischen Aktion Österreichs umsetzen. Dort sind ganz klare Forderungen drin zur Energiewende, zum gerechten Wirtschaften, zur zukunftsfähigen Ernährung und schließlich zur fairen Welt. Da gibt es klare Verbindlichkeiten und die Bischofskonferenz hat dazu einen Studientag geplant im Herbst und daraus werden dann Verbindlichkeiten für die Diözesen dann mit größerer, sage ich jetzt, Umsetzungssicherheit beschlossen.
Ja, vielleicht von meiner Seite abschließend. Ich glaube, ganz klar wird hier auch zum Ausdruck gebracht, und das wird ja auch bereits zugrunde gelegt in der christlichen Soziallehre, in Rerum Novarum, aus der Personalität heraus, die individuelle Verantwortung des Einzelnen kommt auch hier zum Tragen. Jeder Einzelne kann etwas tun, gerade auch in der Bekämpfung des Klimawandels, Energiesparen, Energieeffizienzmaßnahmen. Jeder Einzelne ist gefordert und auch im Sinne der Subsidiarität, im Familienkreis, im Familienverband, bis hin auch in die großen Organisationen und natürlich in das staatliche Gebilde. Dass ich persönliche Verantwortung jetzt trage, auch hier in der Bundesregierung, ich glaube, das habe ich zum Ausdruck gebracht und dass es mir starke Orientierung jetzt auch ist. Und ich freue mich, dass die Eva Glawischnik das so positiv auch sieht, diese Enzyklika. Die Enzyklika muss man in der Gesamtheit auch sehen und gerade am Eingang ist eine sehr starke Kritik der Wegwerfkultur in unserer Gesellschaft bis hin, und der Papst spricht es ganz konkret an, bis hin zum menschlichen Leben. Ja? Und da müssen wir schon auch nachdenken darüber. Und er spricht es mehrmals in der Enzyklika drauf an. Und ich denke, da sollten wir alle uns auch bei unseren Programmen, auch in unserer politischen Arbeit nehmen. Wie weit gehen wir da mit bei dieser Wegwerfkultur? Und gerade im Umgang mit dem menschlichen Leben, glaube ich, sind wir da alle gefordert. Danke.
Ja, vielen Dank. Wir haben das akademische Viertel heute uminterpretiert. Wir haben eine Viertelstunde früher aufhören müssen. Danke für diese Punktlandung. Ein Gedanke noch zum Abschluss. Am Ende der Enzyklika finden Sie zwei Gebete. Und beten kann jeder von uns. Und ich darf Ihnen anempfehlen, diese zwei Gebete. Eines ist so geschrieben, das kann jeder beten. Und das zweite kann jeder beten, der Christ ist. Danke.